Jesus ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Mit Spickzettel funktioniert es ganz gut, gell? Oh, ohne das. Gibt es noch mehr zum Sagen als das? Am Ostermorgen. Schau, oder? Darum sind wir da. Und darum schlagen wir das Wort auf. Das Wort Gottes. Ich möchte beten, bevor wir das machen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt meinem Reden Bedeutung schenkst. Durch die Kraft deines lebendigen Wortes. Und das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, unseres auferstandenen Herrn Jesus. Amen.
Amen.
Jesus ist auferstanden. Und das hat Bedeutung. Das ist nicht alles, was gesehen werden kann oder soll. Jesus ist auferstanden, bedeutet etwas. Und es bedeutet, dass all das, was wir am Freitag, am Karfreitag dahinter erlebt haben und betrachtet haben, auch Bedeutung hat. Es bedeutet nämlich, dass Jesu Leiden und Sterben einen Unterschied macht. Es bedeutet, dass Jesus etwas erreicht hat dort am Kreuz. Das ist, was die Auferstehung bedeutet. Was ist es, das Jesus erreicht hat am Kreuz? Was hat er erreicht? Es hängt ganz stark davon ab, wenn du fragst. Oder? Was Jesus dort erreicht hat. Manche sagen, als Mensch hat Jesus den größten Liebesbeweis erbracht, den man erbringen kann. Das hat Jesus erreicht. Und das stimmt, oder? Es war ein Liebesbeweis für Jesus, der am Kreuz zum Sterben. Aber ist das alles? Manche Leute würden zum Beispiel sagen, Jesus hat am Kreuz erreicht, das größte Beispiel für selbstlose Hingabe zum Zorger und Auslehrer. Das Beispiel selbstloser Hingabe kann größer nicht sein als das, was Jesus da gemacht hat. Manche Leute sagen, dass Jesus am Kreuz den Sieg über das damalige religiöse System errungen hat. Sich nicht ihnen hat in die Religiosität der damaligen des damaligen Religionssystems und er das überwunden hat, sagen manche Leute. Und manche Leute sagen, dass Jesus am Kreuz den Gipfel seiner Selbstbestimmung und Freiheit erklommen hat, weil er sein Ding durchzogen hat bis zum Schluss, bis zur letzten Konsequenz. Ist das das Ausmaß, was ich jetzt vorgedreht habe? Ist das das ganze Ausmaß von dem, was Jesus erreicht hat? Das klingt doch ziemlich gut, oder? Selbstbestimmung hören wir gern. Hingabe hören wir gern. Liebesbeweis hören wir gern. Oder das Ausbrechen aus einem bestimmten System hören wir gern. Das sind die Helden von heute, die solche Sachen machen können. Aber ist das alles, was Jesus erreicht hat? Und die Antwort ist, nee, das ist nicht alles. Und es ist nämlich auch drum nicht alles, weil um die Sachen alle zu machen, braucht es keine Auferstehung, oder? Die Sachen kann ich alle erreichen, ohne Auferstehung. Schon viele Leute sind gestorben, als Liebesbeweis. Viele haben das gemacht. Viele Leute sind schon gestorben für ihre Sache, zum einen Punkt machen. Viele Leute haben dem, was sie glauben, Ausdruck verleiht, indem sie gestorben sind für die Sache. Es hat viele gegeben, die das gemacht haben. Aber es hat nur einer gegeben, der auferstanden ist. Und das muss ich zum Denken geben. Bei all den Errungenschaften, die die Menschheit errungen hat, durch Sterben, muss es uns zum Denken geben, warum Jesus der Einzige ist, der zurückgekommen ist, der auferstanden ist. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen, die auch für ihre Sache gestorben sind? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied von dem, was Jesus erreicht hat? Und wir werden nie eine schlüssige Antwort auf die Frage kriegen. Nie. Wenn wir nicht in einer Sache Klarheit kriegen. Die Antwort, was für einen Unterschied Jesus macht, oder was ihn unterscheidet von all den anderen, was seine Auferstehung für einen Unterschied macht, wird nie geklärt werden, wenn wir in einer Sache nicht klar Verständnis darüber kriegen. Und das ist sogar die Grundlage fürs Christentum überhaupt. Die eine Sache. Ich war nie erleuchtet in Mathe. Ich habe es grundsätzlich begriffen. In der Volksschule, ja, es hat mir Willi gebraucht, aber irgendwann habe ich dann es einmal allein so können und so weiter. Ich bin dann irgendwann einmal in die Hauptschule gekommen und dann ist es losgegangen mit Gleichungen. Ihr könnt euch erinnern, Gleichungen. Und das war, ich weiß nicht, was es war, aber ich habe Monate gebraucht, bis ich begriffen habe, was eine Gleichung ist. Und ich kann mich erinnern, wie Leute mit mir angeguckt sind daheim und verzweifelt sind an mir. Weil ich einfach nicht kapiert habe, dass bei einer Gleichung das, was auf der Seite steht, gleich viel sein muss wie das, was auf der anderen Seite steht. Darum gibt es das Ist-Gleichzeichen. Hey, ich habe so lange gebraucht, um das begreifen. Ich weiß nicht warum. Und ich habe angefangen, mir selber zum Zweifeln. Warum ich das nicht begreife. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich weiß gerne, warum es Klick gemacht hat, aber irgendwann hat es Klick gemacht. Und auf einmal war Mathe gar kein Problem mehr für mich. Ich kann euch nicht erklären, was es war. Aber ich habe Monate gebraucht, um das zu begreifen. Leute sind an mir verzweifelt. Meine Eltern haben die Schulbegleitung ausgelagert. Wer kennt von euch die Amelia? Ist ein guter Familienfreund. Die ist sogar von Südafrika umgeflogen, um mir das zu erklären. Weil ich es einfach nicht begriffen habe. Und erst als es Klick gemacht hat, habe ich verstanden, was eine Gleichung ist. Und dass jede Rechnung eigentlich eine Gleichung ist. Ja, das war ein schwieriger Ritt. Es gibt eine Gleichung, ohne die du niemals begreifen kannst, was Christsein bedeutet oder wer Jesus ist oder worum es im Christentum geht. Es gibt eine Gleichung, bei der es zuerst Klick machen muss, bevor Ostern, Weihnachten oder all das, was wir feiern, eine Bedeutung hier kann für dich. Und diese Gleichung ist eine ganz einfache. Jesus ist gleich Gott. Das ist die Grundgleichung des christlichen Glaubens. Jesus ist gleich Gott. Und bevor es mit dem nicht Klick macht, hat Ostern keine Bedeutung. Und Weihnachten auch nicht. Und nichts, was wir irgendwie als christlich bezeichnen würden. Jesus ist Gott selber in Menschengestalt. Und wenn du das verstehst, dann erst verstehst du das Kreuz und die Bedeutung. Und die Auferstehung und all die Wunder, die Jesus da hat. Erst dann ergeben dir Sachen einen Sinn. Leute haben Schwierigkeiten mit der Wunder in der Bibel und so. Ja? Leute haben Schwierigkeiten mit einer jungfräulichen Empfängnis. Leute haben Schwierigkeit damit, deiner Wunder, die Jesus da hat. Leute haben Schwierigkeit mit der Auferstehung. Das sind alles Stolpersteine für Leute, die sagen, verstehst du, ich denke, Jesus ist ein wahnsinnig guter Maxi. Aber das mit der jungfräulichen Empfängnis und so, das sind Stolpersteine für Leute. Ist es wirklich möglich, dass jemand vom Tod aufersteht? Ist es wirklich möglich, dass jemand jungfräulich empfangen wird und auf die Welt kommt? Ist es wirklich möglich, dass die Wunder alle passiert sind, die Jesus da hat? Und die Frage ist eigentlich die falsche Frage. Es ist die falsche Frage, ob das möglich ist. Die richtige Frage muss sein, wer ist Jesus? Weil wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist doch ein jungfräuliches Empfängnis gar kein Problem, oder? Für Gott. Oder eine Auferstehung. Oder dass er Blinde sehend macht, Lahme gehend macht. Die primäre Frage ist, wer ist Jesus für uns? Und das Christentum steht und fällt mit genau dieser Frage. Wer ist da am Kreuz gestorben? Wer ist das gewesen? Und die große Wahrheit des Christentums ist das: Gott selber ist am Kreuz gestorben. Für dich und für mich. Gott selber ist in die Welt gekommen, um selbst für unsere Schuld und Sünde zum Sterben, weil wir den Tod verdienen. Aber er hat es gemacht, damit wir leben können mit dem. Gott ist gekommen, um uns aus der Dunkelheit erlösen und den Preis dafür zum zahlen. Gott selbst ist gestorben in Menschengestalt und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Mehr als nur ein Liebesbeweis. Nämlich die Errettung von unserer Schuld und Sünde. Und das ist die Bedeutung für die Auferstehung. Aber damit haben die Leute Schwierigkeiten. Weil die grundlegendste Frage zuerst ist, wer ist Jesus? Und bevor die Frage geklärt ist, hat das Christentum keine Schlüssigkeit für irgendjemanden. Und das ist so grundlegend, die Frage, dass der Johannes in seinem Evangelium nicht einmal mit der Weihnachtsgeschichte anfängt oder mit dem Wirken von Jesus. Der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, fängt an mit, wer Jesus ist. Und in der Frage, wer Jesus ist, zum durch Klarheit schaffen, stellt der Johannes uns ganz am Anfang das Wort vor in seinem Evangelium. Haben wir gelesen. Also, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und die Frage ist, warum fängt der Johannes sein Evangelium so komisch an? Wieso redet er da vom Wort? Er hätte ja auch sagen können, am Anfang war der Sohn Gottes. Hätte er ja sagen können. Hat er aber nicht gemacht. Und es gibt 2 Gründe, warum er das nicht gemacht hat. Erstens einmal, wenn er sagt, am Anfang war das Wort, dann erklärt er uns, dass alles, was wir über Gott jemals wissen könnten, davon abhängt, dass Gott redet. Wenn Gott nicht redet, kann ich nichts über Gott wissen. Und das ist ja eigentlich bei uns auch so, oder? Wenn die Claudia wissen will, was im Steff vorgeht, dann muss der Steff den Schnabel aufmachen. Sonst weiß sie nicht, was in mir vorgeht. Oder wenn du im Zug hockst oder im Flüger oder irgendwo und dir hockt jemand gegenüber und ihr fahren beide zur Arbeit oder zur Schule, du kannst dir schon ein Bild machen für diese Person. Du weißt, was er für eine Krawatte hat, ob er sich gekämmt hat am Morgen vielleicht oder nicht. Aber du kannst die Person erst dann kennen, wenn sie den Mund auftut und mit dir redet. Und mit Gott ist es genau gleich. Und darum sagt der Johannes am Anfang war das Wort. Wenn du etwas wissen willst über Gott, dann muss Gott reden. Das ist der erste Grund, warum er da das Wort verwendet. Und der andere Grund ist, dass jeder, mit dem er etwas anfangen kann, was der Johannes da sagt. Das Wort, das er da nimmt für Wort, ist das Wort griechisch Logos. Und für die griechischen Philosophen damals zu der Zeit war das völlig klar, von was der Johannes redet, wenn der vom Logos redet. In der griechischen Philosophie war das Logos die alles bestimmende Ursache allen Seins. Das Logos war die alles bestimmende Ursache allen Seins. Der Anfang vor allem, die Ursache für allem, die Kraft hinter allem, der Grund hinter allem. Und wenn der Johannes sagt, am Anfang war das Wort, dann losen die Griechen alle zu, die Philosophen. Ah ja, er redet über das Wort. Er redet über die Grundlage von allem, was ist. Wenn er gesagt hat, am Anfang war der Sohn Gottes, das hat nur Fragezeichen verursacht. Was ist der Sohn Gottes? Ist das nochmal ein Gott? Oder ist das weniger als Gott? Aber wenn er sagt, am Anfang war das Logos, allen ist klar, Griechen wie auch den Juden, dass dort das Wort Gottes gemeint ist. Der Ursprung allen Seins und aller Existenz. Und der Johannes sagt, das ist Jesus. Und er zeigt uns 6 Fakten über das Wort, bevor er deutlich wird, Leute, das ist Jesus. Und der erste Fakt ist, dass das Wort ewig ist. Am Anfang war das Wort. Und wenn wir das Wort am Anfang hören, an was denken wir automatisch, wenn wir die Bibel anschauen? An die Schöpfung. Weil das ist, wie die Bibel anfängt. So fängt die Bibel an, am Anfang. Und der Johannes verwendet in dem ersten Kapitel auch viele Bilder, die wir in der Schöpfung auch finden. Licht, Finsternis, Schöpfung. Der Johannes nimmt uns zurück vor dem Punkt der Schöpfung, und seht, am Anfang war das Wort. Das heißt, das Wort hat es schon gegeben, bevor die Schöpfung existiert hat. Es hat nie eine Zeit in dem Universum gegeben, es hat nie eine Zeit überhaupt gegeben, in der das Wort nicht existiert hat. Das Wort ist ewig. Vor allem Sein hat es das Wort schon gegeben. Ist der erste Punkt. Das Wort hat immer schon existiert. Und der zweite Punkt ist, dieses Wort war bei Gott. Und wenn ich euch erzähle, dass ich gestern beim Klaus war, zum 40er-Vierer, dann wissen die, dass ich nicht einfach nur in der Nähe vom Klaus gestanden bin oder draußen auf dem Parkplatz gehockt bin, sondern ihr wisst, dass ich mit dem Klaus Gemeinschaft hier habe. Darum sage ich, ich war gestern beim Klaus. Und wenn der Johannes da sagt, dieses Wort war bei Gott, dann bedeutet es, dass das Wort Gemeinschaft hier hat mit Gott. Vor aller Ewigkeit schon. Und Gemeinschaft kann man nur denn hier, wenn man Persönlichkeit hat. Gemeinschaft ist nur dann möglich, wenn man eine Person ist, wenn man jemand ist, wenn man beziehungsfähig ist. Und Jesus ist nicht erst der Sohn Gottes geworden, in dieser Gemeinschaft mit dem Vater, als er auf die Welt gekommen ist, sondern Jesus ist immer schon innerhalb der Dreieinigkeit Gott der Sohn gewesen. Hat immer schon Gemeinschaft gehabt mit dem Vater. Und das ist, was Gott perfekt macht, dass er schon Gemeinschaft in sich selber hat. Und darum kann so was sagen, Gott ist Liebe. Weil für Liebe braucht es auch Gemeinschaft. Liebe kann im Vakuum auch nicht existieren. Und so sehen wir, dass dieses Wort ewig war, eine Person war und Gemeinschaft innerhalb des dreieinigen Gottes gehört. Und der dritte Punkt ist, dass dieses Wort Gott gleich war. Das Wort war Gott. Wörtlich steht da, und Gott war das Wort. Das kann man umkehren. Das ist das, was man bei einer Gleichung tun kann. Gott ist das Wort. Das Wort ist Gott. Und das ist schon, warum Jesus da gar keinen Hehl draus macht, dass er Gott ist. Wenn man es genau anschaut im Johannesevangelium, in Kapitel 14, Vers 8, da sagt der Philippus, einer von den Jüngern, sagt zu Jesus, Jesus, zeig uns der Vater, zeig uns Gott, und das reicht uns. Und Jesus sagt zu ihm, so lang bin ich schon bei euch, Philippus. Jetzt bin ich schon so lang mit euch zusammen, und du hast immer noch nicht begriffen, wer ich bin. Hast mich immer noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig mir der Vater? Was Jesus da sieht, ist, dass er Gott ist. Und er hat es auch schon in Kapitel 10 gesehen, wo er sieht, ich und der Vater sind eins. Das Wort, von dem der Johannes am Anfang noch nicht gleich sieht, wer es ist, haben wir gelernt, ist ewig, ist persönlich und ist gleich Gott. Aber es geht weiter. Das Wort hat nämlich auch eine bestimmte Rolle in dem Universum, und zwar als Schöpfer. Alles, Vers 3, ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Nichts ist ausgenommen von dem. Dieses Wort ist der Schöpfer. Punkt 5, dieses Wort ist nicht nur der Schöpfer, sondern Vers 4, in ihm, und wir sehen, dass es da jetzt um eine Person geht, in ihm war das Leben. Das Wort ist was alles erschaffen hat, aber es ist auch Ursprung und Quelle allen Lebens. Das Leben existiert, weil das Wort existiert. Und das ist ja die Antwort auf die größte Frage überhaupt, die wir haben als Mensch, oder? Was ist das Leben? Das größte Rätsel des Lebens ist das Leben. Wo kommt das Leben her? Warum bin ich da? Wo gehe ich an und wo komme ich her? Das sind die Fragen des Lebens. Ich interessiere mich ein bisschen für Weltraumfahrt und so. Und momentan merkt man so einen richtigen Boom, zumindest in der Berichterstattung, über die Erforschung von sogenannten Exoplaneten. Das ist jetzt total in. Für das geht die Forschung jetzt viel Geld aus. Am 16. April, also ein bisschen mehr als 2 Wochen wird ein neues Teleskop ins Weltall geschickt. Das nennt sich der Exoplanetenjäger. Und das Ziel ist, dass Planeten anderer Sonnensysteme damit erforscht werden, auf der Suche nach Leben. Da wird Unmengen von Geld investiert. Auf der Suche nach Leben. Aber die große Frage hinter der Suche, wo Leben zum Finden ist, ist eigentlich dir. Wo kommt's her? Wo kommt's Leben her? Was sind wir? Wer bin ich? Warum sind wir da? Wo komme ich her? Wo gehe ich an? Und das Wort Leben kommt 36 Mal vor im Johannesevangelium des beschäftigten Johannes, wo das Leben herkommt. Und die Frage ist relevant. Das ist die Frage des Lebens. Und die Antwort findet sich da im Wort. In ihm war das Leben. Er ist der Ursprung für deinem und meinem Leben. Die Existenz des Lebens offenbart den Lebensspender selbst. Die Tatsache, dass wir leben, deutet darauf an, dass es irgendwo den Lebensspender geben muss. Wir können zwar suchen, wo es Leben ist, aber selbst das wird uns nicht beantworten, wo es herkommt. Es kommt vom Lebensspender. Und das Gute ist, dass dieser Lebensspender jemand ist, der sich zeigt. Und das ist Punkt 6. Das Wort ist Licht. Und die Tatsache, dass ich lebe, zeigt mir, dass es den Lebensspender gibt. Und das Leben gibt Aufschluss über das. Das Leben selbst bezeugt, dass es Gott gibt. Gott hat in das hineingelegt die Möglichkeit, dass wir ihn erkennen können. Und das ist gleichzeitig die lichtspendende Offenbarung Gottes über sich selber. Und das Licht hat nicht nur geleuchtet am Anfang von der Schöpfung, wo Gott das Leben geschaffen hat, sondern das Licht, Vers 5, leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das bedeutet, das Licht leuchtet jetzt immer noch. Und das muss jeden hellhörig machen, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. Und ich weiß nicht, ob du in den Fragen des Lebens im Licht oder im Dunkeln hockst. Aber wenn du noch im Dunkeln hockst und dich fragst, warum stand ich am Morgen auf? Warum gehe ich jeden Tag arbeiten? Warum gehe ich meiner Arbeit nach, jeden Tag, Tag aus, Tag ein, am Arbeitsplatz oder daheim? Was ist der Sinn für all dem? Ohne das Wort hocken wir im Dunkeln. Das Leben ergibt keinen Sinn, wenn wir die Antwort aufs Leben oder den Ursprung des Lebens im Wort nicht finden. Und das Wort gibt Antwort. Das ist, was der Johannes uns da sieht. Und die nächste Frage muss also sein, wo finde ich die Antwort? Wo finde ich das Wort? Von wem redet der Johannes da? Wenn derjenige, der das Wort ist, wirklich Licht gibt, mir Sinn im Leben geben kann, wo finde ich den? Wir brauchen Gottes Fingerzeig, oder? Für das. Unsere kleine Cara, die ist momentan enorm anstrengend. Sie wacht in der Nacht mehrmals auf und wir können das handeln. Wir wissen, was zum tun ist. Wir können uns kümmern. Wir gehen rein ins Zimmer und wir geben der Titi die genialste Erfindung des Universums überhaupt. Das Schlimme ist nur denn, wenn ich die Tür zumache und es ist dunkel und ich finde den Titi nicht und ich kann das Licht nicht einschalten, weil die anderen Kinder so einen Schuh haben, dann tappe ich im Dunkeln. Und ich sage euch, das ist das Verstörendste, was es gibt. Da schreit ein Kind und ich tappe im Dunkeln. Wo ist der Titi? Ich finde den Titi nicht. Und sie schreit und ich habe Angst, dass alle aufwachen. Das ist einfach furchtbar. Der Moment, wo ich den Titi finde, am liebsten den selben im Mund stecken, so froh bin ich. Im Dunkeln tappen ist das Niederschmetterndste, was es gibt. Die Antwort auf deine tiefste Frage nicht zum Hier sucht dir alle Lebenskraft aus. Und Gott lässt uns nicht verzweifelt suchen nach der Antwort vom Lehrer, sondern er hat uns einen Fingerzeig gegeben. Und das lesen wir in der Vers 6 bis 9. Er hat uns noch nicht verraten, wer das Wort wirklich konkret ist, der Johannes in deiner Anfänge, aber er zeigt uns Gottes Fingerzeig in Form von einem Zeugen. Da heißt es, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Sag mal, was da steht. Gott will, dass wir das Licht finden. Und Gott hat einen Mensch, der hat damals Johannes geheißen, als Zeuge aufgestellt, damit alle wissen, in welche Richtung wir schauen müssen, wenn das Licht sichtbar wird. Und es heißt im Vers 8, nicht er war das Licht, also nicht der Johannes selber, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Ahne Zeuge auf das Licht. Fingerzeig, Klarheit schaffen. Und das Wort Zeugnis ist übrigens wie das Wort Leben auch überall im Johannesevangelium drin. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, will, dass wir draufkommen, wo das Licht ist. Und er sieht in Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, das, was Gott tun will, sollte in die Welt kommen. Gott will sich zu erkennen geben, von ganzem Herzen. Und er will, dass du ihn siehst. Und darum sollte das wahre Licht in die Welt kommen. Ich will die Richtung schauen, aber wo schauen wir an? Wir schauen zu deiner ganzen Zeugen, die Gott parat gemacht hat, zum Bezeugen. Die Zeugen des Neuen Testaments, angefangen beim Johannes dem Täufer bis hin zu der Jünger und allen anderen, die bezeugt haben, da ist er. Das ewige, persönliche, gottgleiche, alles erschaffende, lebensspendende, lichtbringende Wort kommt in die Welt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Das ist Good News. Endlich kriege ich Klarheit darüber, worum es im Lehrer geht. Aber schau, was passiert in Vers 10 und Vers 11. Da heißt es, er, das Licht, das Wort, diese Person war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und da fragst du dich doch, warum um alles in der Welt will jemand nicht ans Licht kommen? Wenn der es leer gibt. Wieso willst du für den Fernheber? Warum um alles in der Welt will jemand wohl das Licht meiden? Das ergibt doch keinen Sinn. Wir haben früher beim Leuchtenhersteller geschafft. Und ich habe auf der Baustelle in einem Bürogebäude, die man gerade gebaut hat und mit Lichtinstallationen so ausgerüstet hat, die Lichtsteuerung in Betrieb genommen und bin meistens schon dort, wenn die Elektriker die ganzen Lichter noch installiert haben. Und die Elektriker, wenn sie die Leuchten an die Decke montieren, haben alle weiße Stoffhändchen. Und ich habe mir zuerst gedacht, Mensch, die müssen das zusammen sehen, wenn die da mit ihrer Stoffhändchen kommen und das Zeug installieren, haben wir gefragt, warum hast du einen Stoffhändchen? Und dann haben sie gesagt, wenn du keine Stoffhändchen hast, dann hinterlässt du auf deiner Reflektor, auf deiner Leuchten, überall Fingerabdrücke. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch schon sowas angegriffen, habe aber nichts gesehen. Und dann sagt er, ja, das siehst du auch nicht. Das siehst du erst, wenn du das Licht einschaltest. Und dann hat er mir das demonstriert, das ist schon furchtbar aus. Du siehst überall die Fingerabdrücke, du siehst sie nicht, solange das Licht aus ist. Aber in dem Moment, wo du das Licht einschaltest, schaut das furchtbar aus. Und das ist, was Licht sichtbar macht. Das ist schon, was Gottes Licht sichtbar macht. Gottes Licht macht sichtbar, wer du wirklich bist. Und sind wir uns ehrlich, wenn ihr jetzt durch mich durchschauen könnten, das wäre mir eher in der unangenehm. Wirklich zum Des, als Des gesehen wäre, wer wir wirklich sind in unseren dunkelsten Momente, mit unseren tiefsten Gedanken. Hey, das ist unangenehm, oder? Und das geht jedem von uns so. Wir müssen uns doch nichts vormachen. Wir strahlen nicht nur. Da ist auch anders umeinander in unserem Leben. Und wenn Gottes Licht kommt, als das Licht in die Welt kommt, natürlich haben die Leute, das war unangenehm. Weil wir plötzlich sehen, wie wir vor Gott eigentlich da stand. Wie wir eigentlich ausschauen. Dort hin. Und das ist schwierig zum Schlucken. Und darum meiden Leute das Licht und erfinden ihre eigene Religion. Religion ist ja eigentlich nur ein Versuch, sauber zu werden. Religiosität ist der verzweifelte Versuch, die Fingerabdrücke von meiner Sünde loszuwerden. Irgendwie. Das ist, was Religion ist. Um uns wieder mit Gott gut zu stellen. Ich will sauber schauen, wenn das Licht angeht. Aber schau, was Gott anbietet in Vers 12. Das ist unglaublich, Vers 12. Mir hat das Licht abgelehnt. Jesus ist ans Kreuz genagelt worden, weil er abgelehnt worden ist. Aber schau mal das Angebot Gottes auch für dich und für mich. Wir wissen, dass wir sauber werden müssen. Irgendwie. Schau mal Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, das ist das Licht, das Leben, das Wort. Denen gab er, Gott, das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist gewaltig. Oder? Und wir fragen andere, die sagen, hey, ich habe einen guten Draht zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Das klingt so arrogant, nicht? Wenn ich jemandem sage, ich bin ein Kind Gottes, dann frage ich mich, hey, woher nimmst du dir das Recht, die Kind Gottes zu nennen? Woher nimmst du dir das Recht, zu sagen, du bist ein Kind Gottes? Das geht nicht, weil du bist sicher nicht sauber als ich. Das ist, was uns durch den Kopf geht, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes. Das ist arrogant. Das kannst du nicht einfach behaupten. Woher nimmst du das Recht, die ein Kind Gottes zu nennen? Da ist es. Das Recht nimmt nicht ich mir selber, sondern das Recht gibt mir Gott. Und zwar denn, wenn ich ihn aufnehme. Sein Wort. Das Recht, ein Kind Gottes zu sein, ist ein Geschenk. Und durch keine Religion kann man sich das verdienen. Es ist ein Geschenk, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Wenn du das Licht, das Wort annimmst. Und spätestens jetzt überlegen wir uns, Mensch, sag mal halt, wer es ist. Johannes, ich will. Und dann kommt Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Ein Mensch. Und das ist das größte Geheimnis des Christentums. Dass Gott ein Mensch war, ist, damit du und ich ihn annehmen können. Der Mensch, der mir als Sohn Gottes kennt. Jesus Christus. Jesus ist das ewige, persönliche, gottgleiche, alles erschaffende, lebensspendende, lichtbringende und mit Gott versöhnende Wort. Und die Welt hat ihn ans Kreuz genagelt. Gott hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit er Sühne schafft für unsere Schuld, den Preis bezahlt für unsere Schuld, der es auf sich nimmt, was wir verdienen würden, damit wir Kinder Gottes sein können. Und das ist das größte Geheimnis des Christentums. Dass Gott ein Mensch war, ist zum Rest du, für dich und für mich. Und die Auferstehung bedeutet, dass Jesus erfolgreich war damit. Dass Jesus das erreicht hat. Mehr als nur ein Liebesbeweis. Mehr als nur ein Beispiel selbstloser Hingabe. Mehr als nur der Ausbruch von einem religiösen System. Mehr als nur Selbstbestimmtheit zum Demonstrieren. Die Auferstehung bedeutet das. Jesus hat das Ziel erreicht. Und die Auferstehung bedeutet nochmal was. Nämlich, dass Jesus auch jetzt noch leuchtet, weil er lebt. Und Jesus will jetzt dein Leben erleuchten. Dein Herz erleuchten. Und dich zu einem Kind Gottes machen. Jetzt. Er kann, weil er lebt. Und er tut's, wenn du ihn lauscht. Das Versprechen in Vers 12 steht: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt das, an seinen Namen glauben? Glaube, dass er wirklich Jesus geheißen hat? Nee, an den Namen eines jemanden zum Glauben bedeutet alles zum Glauben, was er vorgibt, zum Sie. zum Glauben, zum an Jesus den Namen glauben, glaub, dass du auf all das baust, was Jesus ist. Erstens, Jesus ist Gottes Offenbarung, das Wort. Jesus ist alles, was Gott über sich zum Sagen hat. Das ist das Erste, was du glauben musst. Das Zweite, was du glauben musst, ist, dass Jesus das Licht ist, das den Dunkel erleuchtet und deine Sünde sichtbar macht. Das Dritte, was du glauben musst, ist, dass Jesus nicht gekommen ist, zum nur das tun, zum sagen, wie groß wir als Sünder sind, sondern zum die Retter, zum die Schuld für dir zu mir, zum die Erlöser für deine Schuld und dafür zum Sterben. Und das Vierte ist, dass du glaubst, dass Jesus der auferstandene Herr und König ist, der mir nachfolgen soll. Das heißt, an seinen Namen glauben. Glaube, dass Jesus Gottes Offenbarung ist, dass er das Licht ist, das alles aufdeckt, dass er der Retter ist, der alles gut macht und dass er der Herr ist, der mir nachfolgend. Und das bedeutet es, Gott geboren zum Sie, sagt der Johannes. Das bedeutet es, ein Kind Gottes zum Sie. Vers 13, da seht ihr nämlich noch, die an seinen Namen glauben, sind Kinder Gottes, nicht die aus dem Blut, aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das bedeutet, nicht Blut, nicht Fleisch, nicht Mensch. Das bedeutet, du kannst nicht in Gottes Familie hineingeboren werden. Du kannst nicht sagen, meine Eltern sind gläubig und darum passt es für mich. Christliche Familie aufwachsen. Tipp, passt, super. Geht nicht. Ohne eigene Leistung, Fleisch. Du kannst nicht eigene Leistung erbringen zum Kind Gottes sie. Und Mann, es gibt keinen Mensch, der das versprechen kann. Das kann dir nur Gott versprechen. Und was Johannes uns sagen will, ist, dass wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, Gott selbst. Und damit wir durch den Glauben an einen Lehrer haben in seinem Namen. Das ist das Ziel für das ganze Evangelium. Und das ist das Ziel für Ostern. Dass wir feiern, dass das möglich ist, weil Jesus auferstanden ist. Und Ostern feiern wir am besten, indem wir zum Licht kommen. Und zu Jesus sagen, Jesus, sei du mein Licht und mein Lehrer, mein Retter und Herr. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du Gott bist und in die Welt gekommen bist, damit wir diese Herr können. Und Herr, wir möchten vor dir bekennen, dass wir Schuld und Sünde in unserem Leben haben. Dass wir nicht unbefleckt vor dir stand, sondern dass wir viel Dunkel in uns drin haben. Und Herr, dein Licht macht es sichtbar und es stört uns. Aber danke, dass wir uns trotzdem dir auch vertrauen dürfen, weil du nicht gekommen bist, nur zum uns zu sagen, wie schlecht wir sind, sondern zum das alles wirkt zu mir, was in uns schief läuft, in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du nicht gekommen bist, um uns zum Verurteilen, sondern zum Erlösen von unserer Sündenschuld. Und Jesus, so möchte man uns in die Licht stellen und an dich glauben, an all das Herrliche, das du bist, du wunderbarer Gott. Danke, dass du den Lehrbegier hast, damit ich lieber hier kann. Danke, dass du die Schuld vor unserer Schultern nimmst und sie mit ans Kreuz genommen hast, ein für alle Mal. Und ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist, zum uns beweisen, dass du das erreicht hast. Und so bitte mir dich, Herr, dass du die Herrschaft in unserem Leben übernimmst, uns wieder zu Kindern Gottes machst, uns reinwäschest vor aller Schuld, und uns neues Leben gibst in dir. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Amen.